Dieser Podcast wird präsentiert von der SBB. Wir chauffieren Sie täglich direkt nach Bologna, Mailand und Venedig. Dorthin, wo die Abende länger sind.
NZZ Akzent, der Samstag.
Also das ist einfach ganz krass schizophren im Libanon. In Beirut ist das Leben normal, es machen neue Luxusrestaurants auf, es gibt Partys. Und dann fährt man in den Süden und so ab Saida, das ist so eine Stadt, eine halbe Stunde südlich von Beirut, fängt dann so die Kriegszone an.
Es sind krasse Kontraste, die er bei seiner Arbeit immer wieder zu sehen und zu spüren bekommt. Nicht nur im Libanon.
Da sind ganz viele Touristen unterwegs und ich hatte einen totalen Overkill in dem Moment. Das ist jetzt so wie so ein anderer Planet. Wie wenn du so durch so eine Grenzmauer reingekommen bist und plötzlich bist du im Paradies.
Der NZZ-Korrespondent Daniel Böhm lebt und arbeitet im Libanon. Von dort aus bereist er den gesamten Nahen Osten und versucht immer wieder, Ordnung ins Chaos einer sehr, sehr komplexen Region zu bringen.
Und wenn du denkst, ist alles in Ordnung und du fühlst dich jetzt sicher in irgendeinem Konfliktgebiet, dann ist es an der Zeit, sofort zu gehen.
Wie man das Risiko in Krisengebieten abschätzt und wie Daniel das für sich persönlich managt, darüber sprechen wir gleich. Ihr hört die Samstagsfolge von NZZ Akzent. Mein Name ist Alice Grosjean. Herzlich willkommen. Und schön bist du da, Daniel. Für einmal nicht remote zugeschaltet aus Beirut, sondern ganz physisch hier bei uns im Studio in Zürich. Schön bist du da.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Daniel, du lebst schon seit 7 Jahren in Libanon und seit ungefähr 3 Jahren befindet sich das Land so in einer Art Kriegszustand, der mal mehr, mal weniger präsent ist, das Leben beeinflusst. Wenn du bei dir zu Hause in Beirut bist, so an einem ganz normalen Wochentag, an was merkst du, dass das Land eben nicht im Friedenszustand ist?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil der Krieg im Libanon ist ja nicht überall gleich präsent. Man stellt sich ja immer vor bei Krieg, dass es überall explodiert und überall die Bomben fallen. Und meistens ist es ja so, dass ganz viele Bereiche, und das ist in den meisten Ländern so, dass der Krieg halt, dass man ihn nur so indirekt mitbekommt. Ich bekomme es halt vor allem mit, so wie halt der Krieg auf das Leben indirekt einschlägt. Also das Land ist halt, den Leuten geht's nicht gut. Es gibt halt eine dauernde Unsicherheit, selbst bei den Leuten, die nicht direkt von den Kriegshandlungen betroffen sind. Ich lebe ja im Osten von Beirut, das ist ein christlich geprägtes Viertel. Das wurde eigentlich nie bombardiert oder fast nie. Im Moment ist es ja so, dass offiziell eine Art Waffenstillstand herrscht zwischen Hisbollah und Israel, so ein Art unerklärter, an dem sich aber die Israelis zum Beispiel auch nicht halten und auch die Hisbollah nicht hält. Das ist alles ein bisschen unklar. Und man merkt es vor allem halt daran, dass die Leute gestresst sind, dass niemand Zukunftspläne macht, dass alle auch so ein bisschen zynisch sind, sich zum Teil eben dann in Sachen fliehen. Also man hat viele Partys, die dann auch stattfinden. Die Leute leben für einen Tag. Und dann ist natürlich, sobald man aus der Stadt rausfährt, wenn ich dann zur Arbeit gehe, also wenn ich zum Beispiel Reportagen mache, da kommt man natürlich dann in die Gegenden im Libanon, wo der Krieg noch herrscht, wo die Dörfer zerstört sind, wo die Leute fliehen mussten. Man trifft Flüchtlinge, in dem Leute direkt betroffen sind und macht dann so diesen Gegensatz zwischen diesem indirekt Betroffenen und dem direkt Betroffenen. Das, finde ich, macht es einem aus. Also diese eine Normalisierung, die dann stattfindet und dann aber der Krieg, der trotzdem weitergeht.
Also du hast gesagt, man lebt so ein bisschen von einem Tag zum nächsten. Planung ist schwierig. Du hast letztes Jahr geheiratet. Wie macht man das, eine Hochzeit planen in so einem Zustand?
Ja, das ist, meine Frau ist Eventplanerin von der Arbeit. Die hat eine Firma, also sie ist professionell, sie ist Libanesin und hat deswegen leider, also musste sich mit dem halt immer sehr viel auseinandersetzen, dass sie halt einfach unter sehr schweren Bedingungen arbeiten musste. Deswegen wusste sie ziemlich genau, wie man das macht. Aber es war natürlich eine Herausforderung, zumal meine Hochzeit auch stattgefunden hat, dann ausgerechnet in der Woche, in der der Krieg zwischen Iran und Israel losgegangen ist. Das heißt, ich hatte dann viele Gäste, die kamen aus Europa und die waren dann erstmal damit konfrontiert, dass die Airlines die Flüge gestrichen haben. Das war natürlich alles ein bisschen kompliziert. Dann kamen die meisten dieser Leute dann am Schluss trotzdem nach Beirut. Aber am Ende hat es dann ganz gut geklappt. Und das ist eben dann wieder ein bisschen wahrscheinlich diese Besonderheit des Libanon in so einer Krisensituation, dass viele Leute im Land eben gewöhnt sind, mit dem umzugehen, leider gewöhnt sind, mit dem umzugehen. Und die Dinge dann trotzdem sehr gut funktionieren. Es war dann eine sehr schöne Hochzeit, die einwandfrei funktioniert hat, obwohl halt das Land so in einer Art Vorkriegszustand war, obwohl alle Angst hatten, dass es vielleicht damals reingezogen werden könnte in diesen 12-Tage-Krieg zwischen Israel und Iran. Aber am Schluss sind unsere Gäste dann gekommen und haben mal gesehen, wie die iranischen Raketen über das Land geflogen sind und von den israelischen Abwehrraketen runtergeholt wurden. waren aber selber nicht direkt betroffen. Also eigentlich haben dann die Leute diese seltsame Situation auch gleich mitbekommen. Aber die Hochzeit an sich hat gut funktioniert. Es war schon eine Herausforderung, wenn man so will.
Also denkst du, kann man das lernen, dann so flexibel zu werden, oder hat man gar keine Wahl?
Ich glaube, man hat keine Wahl. Und ich meine, ich muss ja auch sagen, ich bin ja privilegiert. Ich habe einen Schweizer Pass. Ich kann hier immer weg. Ich bin ja freiwillig in dem Land. Die Libanesen, die keinen ausländischen Pass haben, die nicht weg können, die sind dem immer ausgeliefert. Die müssen das immer machen. Für die ist ihr Alltag. Man lernt das und man kommt dann damit besser zurecht. Aber es ist auch etwas, was einem den Nerv raubt und was auch sehr ermüdend ist. Und wenn ich jetzt gerade das Beispiel meiner Frau nehme, die eben eine kleine Firma hat im Libanon, die leidet halt darunter, dass zum fünften Mal jetzt wahrscheinlich, dass ihre Firma Bach abgeht, aus irgendeinem Grund. Mal ist es eine Hafenexplosion, mal eine Wirtschaftskrise, mal ein Krieg. Und sie kam dann auch schon zu dem Schluss, dass sie sich gesagt hat, so, ich weiß nicht, ob ich in diesem Land weiter jetzt leben will und wieder alles von Null aufbauen. Also es ist schon auch etwas, was an den Nerven zerrt, aber das betrifft natürlich die Libanesen, die wirklichen Opfer dieser Umstände sind, viel mehr als jetzt uns Ausländer, die dort leben und die ja immer weggehen können.
Und den Kontrast zu den Menschen, die außerhalb jetzt in deinem Fall von Beirut wohnen, in wirklich Kriegsgebieten, wo der Krieg da ist, gibt es da so eine Verbindung, wie die Leute da miteinander umgehen?
Also das ist einfach ganz krass schizophren im Libanon. Es sind ja hunderttausende Leute aus dem Südlibanon geflohen vor dem Krieg, also auch vor den israelischen Bomben. Die Israelis haben dort ja in ihrem Kampf gegen die Hisbollah ganz viele Dörfer zerstört und Städte, und die Bewohner dieser Orte sind jetzt alle Flüchtlinge. Die sind natürlich dann in die anderen Gebiete Libanons geströmt. Das heißt, man bekommt natürlich mit, dass diese Leute da sind. Und ansonsten ist es schizophren. Also man muss sich vorstellen, man fährt aus Beirut raus und in Beirut ist das Leben normal. Es machen neue Luxusrestaurants auf, es gibt Partys. Die Leute leben eigentlich ein normales Leben und blenden das aus. Mhm. Und dann fährt man in den Süden und so ab Saida, das ist so eine Stadt, eine halbe Stunde südlich von Beirut, fängt dann so die Kriegszone an. Das sind die Gegenden, wo dann die Israelis immer wieder mal bombardieren. Das sind die Orte, wo diese Dörfer kaputt sind. Und dort ist halt die Lage eine völlig andere. Dort leben die Leute mit dem Krieg. Manche der Leute sind zurückgegangen oder haben versucht, zurückzugehen. Und das sind wie zwei Welten, wie zwei Planeten. Und wenn man manchmal mit den Leuten im Süden redet, im Kriegsgebiet, und dann frage ich die auch so, ja, wie geht ihr damit um? Und die sagen natürlich, ja, wir sind natürlich vergessen worden. Wenn wir jetzt nach Beirut fahren, was nur eine Stunde entfernt ist mit dem Auto oder anderthalb, dann haben wir den Eindruck, wir sind in einem anderen Land. Andererseits sagen sie aber manchmal auch, wir können es ja auch verstehen, wenn wir jetzt dort wären, würden wir auch versuchen, einfach weiterzuleben. Also es ist eine seltsame Schizophrenie, die man dann erlebt. Und es ist auch bizarr, weil das Land ist ja sehr klein.
Ja, also physisch ist es eigentlich sehr nah beieinander.
Ja, man muss sich vorstellen, in St. Gallen ist alles kaputt und wir sind hier in Zürich. Und dann fährst du halt mit dem Auto und bei Winterthur fängt es an. Und in Zürich ist das Leben normal auf dem See unten. Das ist halt sehr, sehr seltsam. Aber wahrscheinlich ist das ein Teil der menschlichen Natur, dass die Menschen sich anpassen an solche Situationen und mit solchen Widersprüchen leben können. Sie haben ja keine Wahl.
Im kleinen Libanon hat Daniel Böhm seine Base und von dort aus bereist er die ganze Region. Vom Irak über den Jemen zu den Golfstaaten bis hin nach Nordafrika. Auf seinen Reportagen trifft er dabei auf Kriegsopfer, Milizionäre oder Schmuggler in der Straße von Hormuz. Dabei ist Planung das eine, was vor Ort dann wirklich passiert, das andere.
Wir sind gleich zurück.
Eigentlich wollten sie im Mercato di Mezzo nur kurz etwas essen. Jetzt ist es dunkel, die Gassen lebendig und der Rückweg kann warten. So beginnen italienische Spätsommerabende. Unangekündigt, spontan, ohne Ziel. Steigen Sie ein. Nach Bologna, Mailand und Venedig fahren Sie täglich direkt, ohne Umsteigen. Jetzt online buchen auf sbb.ch.
Wenn du jetzt so eine Reportagereise planst, die ja oft auch in komplizierte Regionen, in Konfliktregionen, zum Teil Kriegsgebiete auch führt, wo fängst du an? Also ganz konkret, was sind deine ersten Schritte?
Also das Erste ist halt die Frage, ob man überhaupt hinfahren kann. Das ist ja im Nahen Osten schon immer so eine Herausforderung. Und das hat ja zwei Gründe. Also eines kann sein, dass eben Krieg herrscht oder dass die Sicherheitslage sehr gefährlich ist und man es nicht weiß. Und die zweite Möglichkeit ist schlicht und einfach, dass man kein Visum bekommt. Also viele der Länder im Nahen Osten sind autoritär geführt und sind Journalisten allgemein gegenüber nicht sehr freundlich eingestellt. Das heißt, es ist nicht einfach, ein Pressevisum zu bekommen und zum Teil dann auch nicht so einfach, dort zu arbeiten. Und dann gibt es die Fälle, dass man dieses Visum beantragen muss. Das ist dann zum Teil ein sehr komplizierter Prozess. Man muss rausfinden, wie man da rankommt und dann halt irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten, die sich da auskennen und einem helfen können, diese Visum zu bekommen. Und das ist dann schon mal eine Grundvoraussetzung, ob man überhaupt hinfahren kann.
Wie lange dauert das so?
Es kommt immer drauf an, aber ich hatte zum Teil Länder, so Jemen zum Beispiel, hat es manchmal wirklich Monate gedauert oder fast ein halbes Jahr oder ein Jahr. Also das kommt immer drauf an, wie kompliziert die Lage ist vor Ort. Manchmal hat es politische Gründe. Es gibt zum Beispiel, in Algerien war ich für die Präsidentschaftswahl und bei der Präsidentschaftswahl hat man schnell ein Visum bekommen, weil die Regierung auch gesagt hat, wir wollen, dass Journalisten kommen, darüber berichten. So, das ist der eine. Und dann gibt es natürlich eben diese Sicherheitsfrage. Und das ist zum Teil schwierig, weil wenn wir jetzt einen Fall haben, dass ein Krieg ausbricht oder ein bewaffneter Konflikt oder so, dann ist ja oftmals so, dass eine völlig neue Situation entsteht. Das heißt, alte Erfahrungen müssen nicht unbedingt noch gültig sein. Mhm. Und dann meist fährt man auch sehr schnell. Also man hat dann, sagt sich, ja, ich möchte jetzt am nächsten Tag oder sofort hin. Zum Beispiel, als das Assad-Regime gefallen ist in Syrien im Winter 2024, bin ich, glaube ich, am zweiten Tag oder am Tag danach hingefahren. Und dann ist man losgefahren.
Hast du da ein Visum gekriegt oder hast du das erst gar nicht beantragt? Weil es gab niemanden, der das hätte ausstellen können?
Genau, da war zum Beispiel so ein Fall, weil eben so eine Veränderung war. Ich habe vorher immer versucht, ein Visum zu bekommen irgendwann für Syrien, habe es natürlich nie bekommen. Und als das dann zusammengebrochen ist, bin ich einfach hingefahren. Und dann ist man halt zur Grenze gekommen zwischen Libanon und Syrien und auf der libanesischen Seite wurde man ausgestempelt und auf der anderen Seite war halt nichts mehr. Da standen halt leere Panzer und irgendwelche Uniformen auf dem Boden und später kamen dann irgendwelche bärtige Dschihadisten mit Kalaschnikows. Und kontrolliert hat eigentlich niemand wirklich. Man ist einfach reingefahren.
Fährst du jemals alleine in so Situationen oder an so Orten?
Also ich bin oft mit Fotograf, aber das hat eher auch die Gründe, dass wir in solche Geschichten dann eben auch bildnerisch abbilden wollen mit dazu. Mhm. Ich bin auch alleine gefahren, aber ich war dann mit lokalen Mitarbeitern. Also meistens in so Situationen fahre ich auch in Syrien zum Beispiel, war ich dann oft mit einem syrischen Freund, mit dem ich zusammenarbeite, der halt Syrer ist und schlicht und einfach deswegen, weil er halt das Land besser kennt und dann auch oft besser einschätzen kann, wo vielleicht die Grenzen sind dessen, was man machen kann und was nicht. Ich finde aber, wenn es wirklich eine unsichere Situation ist, hilft es dann oftmals, wenn man sich mit anderen Journalisten zusammentut oder vielleicht zu zweit oder zu dritt ist, ist dann ein bisschen sicherer. Aber es ist schwierig, das zu generalisieren. Es kommt wirklich auf die Situation drauf an. Und oftmals muss man eben die Entscheider auch wirklich so im Moment fällen.
Macht man das auch intuitiv oder hast du so ein paar, ich weiß nicht, Regeln, Maximen für dich, wenn das und das passiert, dann ist fertig, dann fahre ich zurück?
Also ich habe für mich so ein bisschen die Regel, dass ich mir sage, und das hat mir ein Libanese, der als Kameramann den ganzen Bürgerkrieg gemacht hat, auch verwundet wurde, der hat mir das mal eingebläut vor Jahren und immer gesagt, wenn du irgendwo bist, bleib einfach nicht länger als das absolute Minimum und wenn du merkst, dass du dich entspannst, und wenn du denkst, es ist alles in Ordnung und du fühlst dich jetzt sicher in irgendeinem Konfliktgebiet, dann ist es an der Zeit, sofort zu gehen.
Hat sich das bewahrheitet in der Realität? Hast du da Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich habe schon die Situation gehabt, wo ich dann, wenn man so in einem Konfliktgebiet ist, dann ist man ja auch so ein bisschen auf einem hohen Adrenalinpegel und ist sehr, also sehr wach und sehr bewusst und guckt sich immer an, was passiert und passt auf in jede Richtung und ist einfach sehr reaktiv. Und dann gibt es diese Momente, wo dann ein bisschen diese Alarmbereitschaft so ein bisschen runterfährt, wenn man so den Eindruck hat, so jetzt ist eigentlich okay, es läuft ja alles. Und das war, da gab es schon ein, zwei Situationen, wo dann ausgerechnet was passiert ist.
Also, was ist dann passiert?
Ja, ich war in Syrien mal vor einem Jahr. Das war eine Lage, wo es Konflikt gab zwischen der jetzigen Regierung und einer Drusenmiliz, eine Minderheit in Syrien. Und es wurde sehr schnell sehr blutig und da bin ich mit unserem Fotograf, mit Dominik Nahr, sind wir an die Front gefahren und wir haben da eben auch unsere Sicherheitsabklärung gemacht. Wir waren auch nicht alleine da. Wenn wir uns da vorgearbeitet haben, haben wir wirklich überall gefragt und immer jeden Checkpoint nachgefragt, wie die Sicherheitslage ist. Man hat wirklich so diese ganze Arbeit vorher gemacht und dass wir dann da vorne waren, bei so einer Vorposition, so einer Maschinengewehrposition, wo wir waren, es war eigentlich alles ruhig, die Sonne hat geschienen. Und da gab es auch so einen Moment, wo ich mich so ein bisschen zurückgelehnt habe und so gedacht habe, so, ja, eigentlich ist jetzt okay, der Fotograf macht noch ein paar Bilder und dann drehen wir um und fahren zurück. Und in dem Moment ist halt die Hölle losgebrochen. Dann gab es halt, es war eine Vorausposition von den Regierungstruppen, es gab einen Angriff von den Drusenmilizionären und dann sind wir da halt in so ein Gefecht reingeraten.
Also eine Schießerei?
Ja, es gab halt so einen richtigen Angriff, also die anderen hatten halt dann auch Scharfschützen dabei und so. Und wir waren auf dieser Position und wir haben natürlich gewusst, in so einer Position, Maschinengewehrposition ist ein klassisches Ziel, man muss versuchen, da irgendwie rauszugehen. Und dann sind wir auch sehr relativ schnell, haben uns da rausgearbeitet.
Was heißt das, rausgearbeitet?
Ja, man muss halt dann gucken, dass man halt zwischen diesen Hauswänden irgendwie rausgeht, dass man sich nicht exponiert, muss halt wissen, aus welcher Richtung die Schüsse kommen. Und dann ging es halt darum, dass wir so eine Straße überqueren mussten. Und wenn wir die Straße überquert haben, hat uns halt ein Regierungssoldat Feuerschutz gegeben. Also der geht dann halt auf die Mitte und schießt halt in der Hoffnung, dass dann von der anderen Seite die Leute in Deckung gehen müssen. Dann kannst du halt hinten durchrennen. Und so haben wir uns halt rausgearbeitet und sind dann weggefahren von dieser Situation. Und das war so ein Moment, wo ich mir nochmal gesagt habe, so, man kann das nicht vorhersehen. Also es ist wirklich, man versucht sowas zu vermeiden, aber es kann einfach passieren, muss dann einfach mit klarem Kopf reagieren. Aber wo ich mir nochmal gesagt habe, so, in dem Moment, in dem du denkst, es ist alles gut, dann musst du sofort gehen. Und die Quintessenz der Geschichte ist so, immer halt auch ein bisschen demütig zu bleiben und zu sagen, so, lieber vorsichtiger zu sein, lieber eins weniger zu machen, lieber vorher nochmal umzudrehen, so ein Weckruf, sich dessen nochmal bewusst zu werden.
Zu wenig ist bei Daniel definitiv nie los. Und bis vor 3 Jahren meinten wir mit dem Nahostkonflikt ja vor allem die Situation zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. 2023 griff die Hamas dann aber Israel an und seitdem haben sich die Ereignisse in der Region überschlagen. Der Gazakrieg war eine Folge davon, die Hisbollah-Front im Libanon eine weitere. Im September 24 kollabierte dann das Assad-Regime in Syrien. Ein halbes Jahr später griff Israel Iran an und dann traten die USA in den Krieg mit ein. Und im Moment, da schaut die halbe Welt auf die Meerengen rund um die arabische Halbinsel, weil dort die Durchfahrt für Transportschiffe blockiert ist. Da ist in den letzten Jahren extrem viel passiert, an extrem vielen Orten in ziemlich kurzer Zeit. Wie schaffst du das? Also wie informierst du dich da, damit du irgendwie nichts verpasst?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist natürlich die krasse Herausforderung. Ich versuche natürlich immer ein bisschen ajour zu bleiben, was in welchen Ländern passiert. Aber wenn man 15 Länder hat oder noch mehr, dann ist es halt schwierig, überall gleich tief drin zu sein. Und am Schluss diktiert dann ein bisschen auch das Weltgeschehen, was man macht. Also ich habe jetzt sehr viel Syrien gemacht im letzten Jahr natürlich. Ich war am Golf relativ viel dieses Jahr. Und ich versuche halt dann so viel, wie ich kann, zu lesen. Und,
wie viel deine Arbeitszeit verbringst du mit Lesen?
Relativ viel. Und auch halt mit,
also die Hälfte? Oder?
Ja, ich würde schon sagen. Und ich glaube, einer der Gründe, warum ich viel reise, ich reise ja wirklich viel, glaube ich, und ich war jetzt sicher in jedem arabischen Land mindestens 1 oder 2 Mal. Und ich mache das auch jetzt nicht nur, weil ich sage, ich muss über was berichten, sondern auch, weil ich der Meinung bin, ich will halt wissen, wie es da aussieht und ich will wissen, wie es vor Ort ist, wenn ich darüber schreibe und selbst wenn es nur einmal ist. Aber auch bei allem Einsatz und bei allem Lesen und bei allem Reisen ist es natürlich unmöglich, dem tatsächlich voll gerecht zu werden. Ist einfach zu viel. Ich meine, jedes dieser einzelnen Länder würde es eigentlich verdienen, dass man sich wirklich eingiebig damit auseinandersetzt. Und das ist natürlich, da ist man dann in seiner Fähigkeit auch begrenzt.
Gibt es ein bestimmtes Thema, das dich irgendwie beschäftigt, aber das du selber bis heute noch nicht gecheckt hast, noch nicht verstanden hast?
Ja, ganz viele. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, es wäre völlig vermessen zu sagen, dass ich den Nahen Osten verstanden habe. Ich wohne im Libanon, ich bin mit einer Libanesin verheiratet. Ich finde selbst, der Libanon ist einfach zu kompliziert, um ihn wirklich zu checken, wenn man so will. Also es hat so ein komplexes Land, 18 Religionsgemeinschaften und ich habe den Eindruck, ich kenne es wirklich gut, ich habe viel gelesen darüber, ich war jetzt auch überall im Land. Dann passiert wieder irgendwas und ich bin wieder da und denke so, was ist jetzt wieder passiert? Und dann muss man das wieder so aufdröseln. Also ich glaube, es ist halt ein ewiges Lernen. Ich vergleiche es immer so mit einem Puzzle. Man setzt halt immer ein neues Stück dazu. Aber fertig wird es halt nie. Weil ich glaube, es ist halt einfach mehr als eine Lebensaufgabe, das auch nur ansatzweise zu verstehen.
Das ist eigentlich ein sehr schöner Schlusssatz, aber ich möchte noch nicht aufhören. Wir haben jetzt viel so ein bisschen über die Herausforderungen, die Schwierigkeiten bei deiner Arbeit geredet. Wenn wir die Perspektive ein bisschen wechseln, gibt es Sachen, die du richtig geil findest an deinem Job, an deinem Gebiet?
Ja, ganz viele. Also ich glaube, wenn man das Gebiet, in dem man sich bewegt, nicht liebt, dann kann man auch den Job nicht machen. Und ich finde halt...
Was denn?
Erstmal, ich mag den Libanon gerne. Es hat seine Schwierigkeiten, aber ich liebe das Land, ich liebe die Leute. Ich meine, ich habe jetzt libanesische Familie. Und es gibt viele Dinge einfach, die im Nahen Osten halt schön sind. Es ist ein wahnsinnig reiches Gebiet, reich an Kultur und an Geschichte. Wenn man nach Syrien geht, es ist ein faszinierendes Land. Wie gesagt, ich war nie in Syrien vor dem Fall des Assad-Regimes. danach war es so, dass man eben nie ein Visum bekommen hat oder wir nie ein Visum bekommen haben. Und es war immer so ein riesiges schwarzes Loch um den Libanon rum. Und ich habe schon allein einfach nur, um dieses Land zu bereisen, bin ich so viel letztes Jahr dahin gefahren, weil ich fand es ja faszinierend, Aleppo zu sehen, die Küste zu sehen. Und ich muss halt auch immer sagen, dabei trifft man dann auch auf die Leute. Und die Leute im Nahen Osten, die Menschen sind halt unfassbar gastfreundlich und unfassbar warm. Also das ist etwas, was man sonst nie erlebt. Also es gibt auch zum Beispiel, was man in anderen Ländern und anderen Gegenden hat, dass man irgendwie aufpassen muss, dass man bestohlen wird oder so. Das kommt in arabischen Ländern kaum vor. Es gibt wirklich so eine Art extreme Gastfreundschaft. Ich war bei Leuten, habe ich in Syrien zu Hause geschlafen, wenn es keine Hotels gab und so. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass das umgekehrt jemandem, der aus einem arabischen Land kommt, in der Schweiz passieren würde. Und
findest du es schwierig, dann an Leute auch ranzukommen? Also jetzt nochmal auf deine Arbeit bezogen, bei Reportagen. Ist es einfach, mit Leuten ins Gespräch zu kommen? Oder gibt es auch Situationen, wo es schwierig ist?
Also es ist, sage ich jetzt mal so, ist einfach, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, insofern, dass in den meisten arabischen Ländern die Leute sehr offen und freundlich sind. Also so, man kommt leicht ins Gespräch mit jemand auf der Straße. Aber weil halt viele dieser Länder autoritär geführt sind und natürlich deswegen auch eine gewisse Paranoia herrscht in vielen Ländern, weil die Leute auch Angst haben, weil sie ja gewöhnt sind, dass es einen Geheimdienst gibt, dass wenn man sich politisch äußert, dass es Konsequenzen hat. Und dann ist es natürlich so, ich meine, ich bin am Ende des Tages immer noch Schweizer, das heißt, ich habe eine andere Kultur und es ist auch schwierig, dann zum Teil da reinzukommen. Also Beispiel jetzt die Golfstaaten. Wenn man in ein Land fährt wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar, die Leute dort sind sehr freundlich, aber es ist halt in sich dann tief drin schon auch eine geschlossene Gesellschaft, wo es nicht so einfach ist, einfach reinzukommen. Und das merkt man dann schon auch.
Gibt es auch gewisse Themen oder Situationen, wo du nicht so gut reinkommst, weil du ein Mann bist?
Ja, auf alle Fälle, natürlich. Ich meine, ich war in Syrien Anfang dieses Jahres, als der Krieg zwischen den kurdischen SDF-Milizen und der Regierungstruppen war. Und da bin ich in der Nähe von Deir Ezzor, habe ich in einem Dorf geschlafen, also in einem Haushalt von Freunden von Freunden. Und dort habe ich in den Tagen nie eine von den Frauen gesehen, weil das war halt komplett getrennt. Und entsprechend ist es für mich dann natürlich extrem schwierig oder unmöglich zu erfahren, wie halt eine Frau in so einem Dorf das Leben sieht. Also man kommt dann schon bis zu einem gewissen Grad ran und kann Interviews führen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt als Frau dahin reisen würde und dann auf der anderen Seite dieser gesellschaftlichen Trennung, die ja dann nach außen hin herrscht, wäre. Und ich meine, am Ende des Tages, wie gesagt, ich bin blond, europäisch, also meine Fähigkeit, da reinzugehen, ist auch begrenzt natürlich. Das ist einfach, muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Und ich glaube, man muss auch wissen, so selbst wenn ich 20 Jahre im Nahen Osten leben würde oder in Beirut, ich werde halt nie Libanese, ich bin immer Schweizer. Und das ist einfach so. Und daran ändert sich, glaube ich, einfach auch nichts.
Womit wir wieder bei der Demut wären. Jetzt bist du gerade eben wieder in der Schweiz auf Heimatbesuch. Wenn du in Zürich so aus dem Flugzeug steigst, jedes Mal, wenn das passiert, wie schnell kannst du umswitchen von deiner Realität zu Hause im Nahen Osten und in der alten Heimat in der Schweiz?
Also ich freue mich eigentlich immer, in die Schweiz zu kommen. Ich mag das Land ja sehr gern. Und ich bin so, wenn man lange weg ist, dann hat man ja auch ein bisschen Heimweh manchmal. Und dann ist es irgendwie schön, nach Hause zu kommen. Und ja, natürlich, die Sachen laufen anders, es ist alles ruhig, es funktioniert alles. Meine Frau zum Beispiel, wenn sie kommt, dann sind wir in Bern bei der Familie und dann sagt sie oftmals so nach einer Woche, ja, das ist zwar sehr, sehr schön, aber es ist auch ein bisschen langweilig, muss ich dann rausgehen. Also ja, ist schon anders, aber was ich aber stärker empfinde, ist manchmal, wenn man von diesen Reportagereisen zurückkommt. Also
zurück nach Beirut dann?
Nach Beirut, aber auch nach Europa, dann ist irgendwie der Kontrast noch stärker. Also ich kann so ein Beispiel geben. Letzte Woche war ich in Südlibanon, habe eine Reportage gearbeitet in so einem Dorf, das ist in der von den Israelis besetzten Zone. Da können die Leute nicht mehr wirklich auf die Felder und es ist sehr schwierig, die Lage. Angst, wirtschaftlich katastrophal. Ja, es ist wirklich, wirklich schlimm. Und dann bin ich nach Ceuta gefahren, in diese spanische Exklave und habe da eine Reportage gemacht über die Flüchtlingskrise, wo halt neben vielen Marokkanern auch sehr viele Schwarzafrikaner, Sudanesen gestrandet sind. Und von dort bin ich dann, um in die Schweiz zu fliegen, bin ich rüber nach Malaga und habe dann von Malaga das Flugzeug genommen nach Zürich. Und ich kann mich erinnern, ich bin in Malaga angekommen und Malaga ist ja so eine malerische, schöne spanische Stadt mit so kleinen Gassen und Tapasläden und da sind ganz viele Touristen unterwegs und ich hatte einen totalen Overkill in dem Moment. das ist jetzt so wie so ein anderer Planet, wie wenn du so durch so eine Grenzmauer reingekommen bist und plötzlich bist du im Paradies. Und das war schon so ein Moment, wo ich so nochmal gedacht habe, so ja, es ist schon einfach ein ziemliches Spektrum von eben dieser außereuropäischen Realität zu dieser europäischen Realität. Das natürlich auch immer nur Teile abbildet jeweils, aber das ist dann schon ziemlicher Kontrast. Und da habe ich es dann wieder gemerkt, in was für Welten man sich bewegt.
Daniel, vielen Dank, warst du hier im Studio und hast mir all das erzählt.
Dankeschön für die Einladung.
Daniel wartet übrigens gerade auf seinen Visumsbescheid aus Russland. Nach 4 Jahren als Nahost-Korrespondent wird er nämlich bald nach Moskau wechseln, um für die NZZ aus Russland zu berichten. Wenn das Visum denn bewilligt wird. Bis auf Weiteres bleibt uns Daniel also als Stimme aus dem Nahen Osten erhalten. Und falls ihr noch mehr von ihm hören oder lesen wollt, in der Folgenbeschreibung zu dieser Folge findet ihr alle Hintergrundtexte und Links zu Daniels Reportagen und Podcast-Folgen, über die wir gerade geredet haben. Das war unser Akzent am Samstag. Ich bin Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört und bis bald.